Brighton. Ich habe Brighton gesagt.
Die minimalste Form eines Eurovision-Nerds weiß, dass Brighton einmal stattfand, 1974, als ABBA gewann. Ich meine, Alkis.
Es ist, ja, ich weiß, es hätte eh immer Irland sein müssen und Dublin damit. Ja.
Wir haben Kritik bekommen, gell, auf Twitter, dass wir so schlecht recherchieren. Eines muss man allerdings dazu sagen, diese Riverdance-Geschichte, da hat uns die Stella ganz schön, also die Stella Jones, die wir das letzte Mal interviewten, ganz schön irgendwie, sie hat uns auf die falsche Spur gelockt. Sie erzählt plötzlich, nämlich bevor wir mit der Aufzeichnung begannen, ja, und da war ja Riverdance und wir haben das dann überhaupt nicht mehr überprüft und
dann haben wir es reingenommen.
Ja, und die Riverdance war aber 1994. Das heißt, das menschliche Erinnerungsvermögen hat so seine Tücken. Merci, chérie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien.
Mir gegenüber sitzt Marco Schreuder.
Mein Vis-à-vis ist Alkis Vlasakakis.
Und das Thema ist Ahoi Rotterdam.
Ahoi Rotterdam und nicht Open Up?
Nicht Open
Up. Okay, nein, wollen wir nicht. Viel, viele, viele News.
Es hat sich irgendwie in den letzten 14 Tagen wirklich viel getan.
Tickets, Logo, Bühne, Moderatoren.
Da ist einiges im Gespräch. Also, okay. Tickets werden ab dieser Woche im Verkauf sein.
Ja.
Sie werden nicht sehr günstig sein, aber sie werden nicht die gleichen Preise haben wie in Tel Aviv.
Und, sondern? Was ist denn so? Was sind so die Preise?
Naja, für die Live-Show im Finale gibt es zum Beispiel so ab 250 Euro fürs Finale.
Was war das in Tel Aviv? Ich glaube, das Doppelte.
400, ja, 500, sowas, ja. Und alle Stehplatztickets sind reserviert für die Fanclubs. Also alles, was unten. Also
für uns.
Ja, hoffentlich. Schauen wir mal, wie viele es dann wirklich sind. Genau. Es gibt ja Gerüchte über die Anzahl, es gibt Gerüchte über die Preise, was so ein Fan-Ticket-Paket kosten soll.
800 habe ich gehört.
Ja, sowas in dem Dreh. Schauen wir mal, was
es dann wirklich ist. Es ist nicht wenig. Es ist schon deutlich mehr als Prä-Tel Aviv.
Ja, wir haben schon mal 350 gezahlt.
Also irgend sowas, ja. Es ist natürlich ja 200 Euro günstiger als Tel Aviv, aber jetzt wirklich viel stark runtergegangen ist es nicht. Das ist schon
200 Euro günstiger, aber für 6 Shows und nicht für 3.
Das stimmt. Da hast du wiederum recht, ja. Na, warte mal ab. Also noch bin ich mir da gar nicht so sicher.
Das stimmt auch.
Das Logo gefällt mir ausgezeichnet.
Also darf ich das sagen? Erst habe ich gedacht, ne, das ist so ein bisschen zusammengefaltet, aber dann, als ich so das Konzept mal dahinter erfasst habe, wirklich schön.
Na, vor allem das Konzept gefällt mir so gut, weil es sich einbettet in eine Tradition des Eurovision Song Contests in Holland. Ja. Also alle niederländischen Song Contests hatten diesen Kreis und diese Facetten im Kreis, sozusagen.
Um so ich sage immer Zielscheibe.
Oder Zielscheibe, kann man auch sagen. Und sie setzen das fort und ich finde das eigentlich eine wunderbare Idee.
Und die Idee, die Flaggen so anzuordnen mit dem Beginn ihrer Teilnahme beim Song Contest, finde ich super.
Ja, ich auch. Ja, und dann Florian Wieder hat wieder zugeschlagen.
Schon wieder. Genau, der in München lebende Stage-Designer hat auch diesmal die Bühne gemacht. Sehr flach, sehr offen. Wie heißt das Motto?
Open Up. Ahoi, ach so. Okay, ja, und dann natürlich die Moderatoren.
Genau, die Moderatoren. Ich kenne ja eigentlich nur Ezilia Romble, aber du kennst sie ja alle, nehme ich an.
Hemel en aarde bewegen, als je voor me staat. Ja, also Ezilia,
ja.
1998 und 2007.
Genau.
Ja, sie war Song Contest Teilnehmerin, sehr erfolgreich. Sie war eigentlich zwischen Teach-In und Duncan die erfolgreichste Niederländerin.
Ja.
Ich glaube, vierter Platz 1998. 2007 war es nicht so erfolgreich, da kam es nicht ins Finale, also auch ein schöner Song. Ja, sie wird moderieren, Chantal Jansen wird moderieren. Sie ist eine sehr berühmte Schauspielerin und Darstellerin, auch TV-Moderatorin und soweit ich weiß auch in Musicals aufgetreten. So eine richtige holländische Blondine, ja, irgendwie darf die nicht fehlen, ja. Eine junge Ausgabe von Linda de Mol, wenn man so möchte. Und dann haben wir natürlich Jan Smit.
Also ich weiß ja nur von ihm, dass er auch den Song Contest quasi moderiert, also kommentiert, also Kommentator.
Ja, vor allem, er ist auch der Hauptkommentator des Junior Eurovisions in den Niederlanden. Mhm. Er war selber ein Kinderstar. Er hieß damals noch Jantje Smit und jetzt heißt er Jan Smit. Ist ein berühmter Schauspieler, berühmter Schlagersänger, also richtig so tief, also wirklich Schlager.
Genau.
Ja. Und er spaltet so ein bisschen die Nation, also entweder, um es jetzt ein bisschen, also ein Hansi Hinterseher in den Niederlanden, wenn du so ein bisschen willst, ja, es ist vielleicht ein bisschen unfair, weiß nicht, also ich versuche einen Vergleich zu finden, ja, aber er unter den Fans ist er eher nicht so beliebt, habe ich den Eindruck, aber mei.
Ungarn.
Ja.
Ja, also Ungarn hat zurückgezogen. Es gibt die Gerüchte, dass es aufgrund homophober, keine Ahnung.
Der Fernsehsender und Orban und die Regierung und überhaupt genau, das gesamte ungarische Volk und eine Weltverschwörung. Die Coca-Cola-Reklame
und alles, genau. Nein, ich glaube, das hat wahrscheinlich eher finanzielle Gründe.
Ich glaube, es ist halt billig, irgendwie als Boulevardmedium einfach mal zu erfinden, ja, Ungarn zieht den Beitrag zurück, weil homophobes, blödes Land. Ja. So einfach ist es halt dann vielleicht dann doch wieder nicht gestrickt. Und das TV-Sender hat ja auch umgehend dementiert.
Ja, naja.
Was war's mal?
Hoffentlich kommen sie wieder, weil das wäre wirklich schade drum.
Dass ein gewisser Nationalismus dahinter steckt, das glaube ich sehr wohl, nämlich im Sinne von, das sagen sie ja auch, Adal ist jetzt dazu da, um heimische Künstler heimisch zu fördern.
Ja.
Das klingt jetzt schon so ein bisschen, you know, also international, wie der Eurovision geplant ist, ist das nicht. Ja, dann gibt es natürlich noch jede Menge Gerüchte, nämlich auch aus unserem Land.
Ja, es sind irgendwelche Namen schon kolportiert worden, die zum Song Contest gehen sollen.
Aber wie sagt Clown Enrique schon so schön, damals schon bei Amdam Des, das wissen jetzt nur Leute über 40, die in Österreich aufgewachsen sind. Soll ich sagen? Ich sage nichts. Ja. Dann haben wir Zypern.
Zypern hat bestätigt.
Und wieder mal ein Name. Wir haben ja schon lange keine Namen mehr
gehabt. Genau, in diesem Fall ist es ein Name, der den Zuschauern und Zuschauerinnen von The Voice Germany nicht ganz unbekannt ist. Sandro Nicolas, eigentlich Alessandro Rütten. Ein junger, gut aussehender Mann, griechisch-amerikanischer Abstammung. Ne? Also damit ist er natürlich prädestiniert für Zypern.
Sieht super aus,
hat eine schöne Stimme.
Ist kein Zypriot, passt alles.
Genau, war Tamta ja auch nicht, also es passte dann auch.
Ich habe mir die Videos angeschaut, also sein Auftritt bei The Voice hat mich echt umgehauen, also wirklich super gesungen und ich war echt beeindruckt. Und dann war noch diese Show im russischen Fernsehen.
Mit Philipp Kirkorov.
Ja, und da fand ich ihn nicht so besonders gut.
Ist vielleicht auch wieder mal Tagesabhängigkeit. Ja. Ist natürlich eine schlechte Voraussetzung, wenn man nicht jeden Tag abliefert beim Song Contest, weil eine Woche lang muss man echt jeden Abend abliefern.
Ja, und dann ein Trauerfall gibt es noch, Kunst zu tun. Eduardo Nascimento, der 1967 beim Eurovision Song Contest in Wien für Portugal angetreten ist, aber aus Angola stammte, das ja früher eine portugiesische Kolonie war, ist gestorben.
Wie alt war er? 75?
Ich weiß nicht mehr genau. Er hat ja auch dann nach seiner Karriere beendet, also er hat dann auch nicht mehr gesungen.
Ja.
Aber ich fand ihn, ich höre seinen Song von damals heute noch sehr gerne.
Ist also
diese dunkle, schöne Stimme. Ja.
Wir verlinken
auf jeden Fall. Alkis, jetzt wissen wir nicht, ob das Interview stattfindet, weil du bist dann schon weg am Wochenende. Wir zeichnen jetzt am 5. Dezember auf. Ja, ich hoffe, es funktioniert. Alkis, du bist nicht da, aber Duncan Lawrence ist hier. Duncan Lawrence ist in der WUK. In Vienna, and we'll give a concert today. Very welcome in Vienna, Duncan.
Hi, thank you very much. Thanks. Happy to be here.
Yeah, I'm just looking at my device because it's our second recording, and I'm getting a little nervous. There's a sound check going on the background.
Yes.
What do we have to expect from your tour and from your concerts?
Well, I'm performing only original songs tonight with my band, awesome band, great musicians, and it's just original songs, with which could be a little weird, of course, because I only have two singles out, which is Arcade and Love Don't Hate It. But I have been writing a lot before participating in Eurovision. I have been traveling to Stockholm and to London, and I wrote a lot of songs, and I was a songwriter by heart who got this big chance called Eurovision. So before that, I was just, you know, doing what I'm doing right now also. So I collected a lot of original songs that I'll play tonight. Yeah.
You won Eurovision now nearly half a year ago, and it's nearly half a year until the next Eurovision will take place. What did change in your life?
It's a big change in my life, yeah. It's been a weird change, an amazing change. It's been everything. Like, in my career, it's been the first step, almost, from backstage to on stage. And that was kind of weird too, because I really was developing myself as an artist, writing songs a lot. And this gave me the chance to really, really go on stage and tell my story as an artist and as a person. So yeah, that was the biggest change. I have an audience now who listens to my music. That's weird. Yeah.
I mean, there are always two different kind of stars who go to Eurovision, the one who are not known and the one who are already known and try to, reestablish themselves or reinvent themselves. You were known in the Netherlands, of course, because of The Voice.
The Voice of Holland, let me get this clear. If you participate in a Voice, within a year, nobody knows you anymore. We all know that. So nobody knew me in the Netherlands, except for the people behind the stage and musicians, maybe, because I was also studying at the Rock Academy. But no, participating at The Voice is not a... Well, there are some exceptions, of course, and some winners who do it really well. But we do see a lot of people who just vanish back into the folk. Well, into what, really?
into the nirvana of somewhere.
Yeah, into the nirvana of somewhere. And that was with me too. But I decided to not spend my time or waste my time on being angry or sad or whatever. I just wanted to spend my time on writing more and more songs and developing a sound with great producers and songwriters and people who I wanted to work with. And one of the songs that I wrote during that period of reinventing my sound, or inventing my sound, because I wasn't reinventing, because there was nothing to reinvent, because I was just starting, was Arcade. Yeah.
It's a good question, because you said before you studied music. You are actually, you had a good education in the rock academy.
Yeah.
And some people think they only can start being musician going to a talent show like The Voice. So if you compare these two schools, I would say, it's better to have a foundation, a good education to really study this.
I think every artist is unique, and therefore there's no answer to this, really. I think it's, with me, it was kind of, I really wanted this foundation of having a great education, which was provided to me by the Rock Academy. And of course, it helps, and it helps you to think more clearly about the music industry and write songs in a better way, maybe, and be aware of your technique while singing. I didn't study songwriting at the Rock Academy. I studied vocals, so I just focused on singing. But at the same time, The Voice gave me this platform of meeting new people in the music industry. So I think for me, the combination worked during that time. But it also eventually worked to go backstage again, finish my school, write a lot of songs, and then go out with those songs, which I'm currently doing. Because I just graduated 1 year ago. That's also a thing that happened. I don't know the answer for others. If good music education is needed, no, it's not needed. If you're talented enough, and if you're disciplined enough, and if you have the discipline to really like have a look at what it is and what is needed to become a professional musician, you won't need a music education or a talent show, hopefully, especially with these days with platforms, digital platforms, where you can easily provide yourself an audience. I think just sticking to what you do, what you love, and maintaining quality is more important than any talent show or music school is.
Is the Eurovision Song Contest a talent show?
No, it's not. Because there are a lot of well-known established musicians already. It's not a talent show, it's a music contest. It's a song contest. A talent show is where you have people coming over singing random songs, for example covers, and choosing between their talent. This for me is choosing between songs, and of course it's everyone has a different opinion on it, but in the end it was invented as a song contest. In the beginning of Eurovision there was a lot more equality when it comes to presenting your song. It was with an orchestra and it was a singer, and it really made it clearly made it turn around the music and made it about the songs. Nowadays, of course, we have the graphics, the visuals, the pyros, the fireworks, the acrobats, we have the dancers, we have the circus, we have the well, thank God, living animals are forbidden on Eurovision. We have a lot of things to make that song even boom out even more. But in the end, to me, and that's what I why I set music first always, to me, it was about the song. So no, it's not a talent show.
Let's travel back in time, if you allow me. Yeah. It must have been around one a year ago or something that you maybe thought about sending a song to the Dutch broadcaster for Eurovision. Or did someone ask you, Duncan, wouldn't you like to participate in the internal selection? How did it happen?
Yes, someone asked me, and her name is Ilse Lange, and she was a part of the Common Linnets, and they came in second in 2014. And she
when Conchita won.
When Conchita won, yes, I saw her last night. she was at this gig. We were, me and my band were at this weird gig last night here in Vienna, and Conchita was there too. And I was kind of like, I'm not approaching you because I feel a bit awkward approaching you because I don't want to say, hey, remember me? I also won Eurovision. I thought that was a bit weird to say, so I didn't approach him or her. I'm not quite sure how to approach.
She doesn't know that you were there.
She doesn't. Okay. I didn't think she did. I was watching her from this corner. No, that sounds creepy. I'm sorry, Conchita, if you hear this, it would be lovely to meet up next year in Rotterdam. I hope you will be there, of course. In the year of Conchita, Ilse participated and they came in second. It was quite head-to-head. And Ilse was my coach during The Voice of Holland. That's where I met her. And she called me on a random Sunday morning and she said, hey, I just heard your song, Arcade, because we shared this Dropbox, and which I used to fill up with songs that I had written, and she used to like advise me and stuff. And she said, I heard this song and it's Arcade. Would you be open for participating in Eurovision? And if yes, let's make a plan. And that's when I was flabbergasted and said no, because only famous people here in the Netherlands go to Eurovision. I'm unknown. Who's going to send me? And then she said, like, well, I think you'll have a good chance on going to Eurovision this year.
Are you involved in the organization of Eurovision in Rotterdam?
I am not involved in the organization of like what's the stage gonna look like or what's the red carpet gonna look like and stuff, but I am involved of course in the organization of my performances there. So yeah, that's about it actually.
Will there be an album released when the Eurovision in the Netherlands takes place?
There will be a music released. I don't know in what form it will be released, or I just don't want to say it right now. But
you have a plan.
I have a plan. Of course, there's always been a plan. Yes.
Okay. Do you have an all-time favorite for Eurovision?
Yes, I do. It's Benjamin Ingrosso, Dance You Up. Weird choice.
Why?
That is a funny song. You're right.
It's nice. It's a great. It's a lovely song. He's a great performer too.
And you have any anecdotes on Eurovision you still remember?
I remember the changeovers being 30 seconds long. So every act had to change over in 30 seconds. And with me, it was Cyprus in the finals. And they had pillars and dancers and pyros and stuff. And there was a LED floor. And I had wooden shoes. And I remember falling 3 times before crawling after my piano and performing arcade. So imagine singing a sad ballad with bruised knees.
Yeah. That's a funny anecdote, actually.
Yeah, right.
So my last question.
Yeah.
Is there still a song from 2019 beside your own song, which is still on your playlist?
On my playlist? Beside my own songs? From
Eurovision 2019.
Oh, like that. Yes. I still listen. Well, with the band, we listen a lot to Kino. More like when we really want to like have a great fun time, we listen to Kino a lot. Like, when Northern Lights are dancing, but the one that is on my playlist still would probably be Chameleon, because I love that song. Come on, Chameleon.
Okay. Duncan, thank you very much. And as thank we you. Say in Austria, merci, chérie.
Merci, chérie. Well, merci beaucoup.
Merci, chérie. Die kleine Song Contest-Geschichte am Schluss. Marco, hast du mir etwas mitgebracht?
Ja, ich habe dir etwas mitgebracht, passend zu etwas, was wir ganz am Anfang erzählt haben. Zuerst habe ich überlegt, ich erzähle dir etwas von Eric Fontaine.
Okay.
Eric Fontaine wird nämlich den Eurovision 2020 der Musical Director sein. Und es wurde ja schon angekündigt, ein großer Star, ein großer DJ. Und jeder dachte an, naja, der Tiesto oder Martin Garrix oder einer von diesen Armin van Buuren oder so. Aber es wurde dann Eric Fontaine, der hat übrigens komponiert 1993 Vrede mit Ruud Jacquot und Hemel en Aarde von Ecilia Rombley 1998. Aber dann dachte ich mir, nein, ich erzähle doch etwas anderes, obwohl ich die Geschichte jetzt doch irgendwie untergebracht habe. Dann dachte ich mir, ich erzähle dir, weil es ein faszinierender Mann ist, von Huub Oosterhuis.
Huub Oosterhuis, offensichtlich Holländer.
Ja, Huub Oosterhuis war ein, oder ist ein, lebt ja noch, ist ein niederländischer Theologe, ein Dichter, ein Ex-Jesuit und Priester.
Du siehst gerade meine hochgezogenen Augenbrauen.
Ganz genau, zu Recht. Er war ein Jesuit und war ein Theologe und war auch also Mönch und hat damals schon angefangen zu dichten. Und er war sehr, sehr populär. Und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, als die katholische Kirche sich da so ein neues Image auch geben wollte und sich modernisieren wollte, ist er relativ weit gegangen und hat angefangen, diesen Modernismus sozusagen auch wirklich zu leben und hat alles in Frage gestellt, unter anderem auch das Zölibat, weswegen die Jesuiten den dann irgendwann einmal in den 60ern oder 70ern, das habe ich jetzt vergessen, ist ja auch wurscht, rausgeschmissen haben. Und er hat auch so ganz arge Aktionen gemacht, wie wir müssen uns wieder dazu bekennen, dass Jesus ein Jude war, um so den Antisemitismus zu begegnen und solche Sachen. Er ist dann rausgeschmissen worden, hat dann geheiratet und hat dann 2 Kinder bekommen. Ein der Söhne heißt Tjeerd Oosterhuis, über den sprechen wir nachher noch, und eine Tochter heißt Treintje Oosterhuis, die 2015 in Wien beim Eurovision Song Contest für die Niederlande angetreten
Tolles
ist.
Tolles Lied, schlimmes Kleid.
Ja, genau. Auch das Finale nicht schafft. Das war eine dieser ganz wenigen Ausnahmen, weil Holland ja, die holländischen Beiträge waren alle super in den letzten Jahren. Mhm. 2015 war so ein kleines Ding. Aber ich erzähle ja von ihrem Vater und warum tue ich das? Ja? Ich möchte nur noch diese kleine Geschichte fertig erzählen. Er hat sehr viele Musik, er hat Musik komponiert. Viele seiner Songs werden auch jetzt in Kirchen gespielt. Er steht jetzt drüber, er ist konfessionsfrei, ja, aber ein total anerkannter Priester. Und er ist auch der Lieblingspriester von der damaligen Königin Beatrix gewesen. Und er hat zum Beispiel auch das Begräbnis geleitet von Prinz Klaus, von ihrem Ehemann. Aber es hat eben diesen Song Contest Bezug mit der Traintje Oosterhuis. Mhm. Allerdings der Sohn, der Tjeerd Oosterhuis, ist verheiratet. Und mit wem könnte er verheiratet sein?
Ich habe keine Ahnung.
Der Name ist heute schon mehrmals gefallen.
Jan Smit, nein.
Mit Ecilia Rombley.
Ah. Ich bin ja natürlich ganz woanders gewesen.
Der Sohn von diesem Priester, ja, von diesem in Holland wirklich wahnsinnig berühmten Theologen, ja, ist eben verheiratet mit Ecilia Rombley. Und er ist Komponist und er komponierte On Top of the World, den Song, den Ecilia Rombley 2007 beim Eurovision Song Contest rausgebracht hat. Und irgendwie, das ist so eine Geschichte mit dem Königshaus und mit Theologie und Traintje und Ecilia und eben den Tjeerd, das fand ich irgendwie ganz interessant.
Kurze Frage dazu. Also er ist dann quasi, nachdem er nicht mehr katholisch war als Jesuit, war er dann Protestant, nehme ich an.
Nein, er steht wirklich drüber.
Ah, okay, also das war dann die...
Er ist, okay, wenn du so willst, ein ökumenischer Priester, wenn du so möchtest. Ja. Er ist schon, ich glaube schon, dass er sich noch immer als katholisch wahrscheinlich selber sieht. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht. Aber es ist schon interessant, weil es erzählt auch ein bisschen was über die Niederlande, weil die Niederlande, die wird meistens als kalvinistisch reformiert sozusagen gesehen von außen, ja, von Nicht-Niederländern. Dabei ist die Niederlande sehr aufgeteilt in vielen, also da gibt es keine dominierende Religion. Der Katholizismus ist noch immer eine der stärksten Religionen, sogar noch mehr als der Calvinismus oder der Protestantismus. Da gibt es ja noch die Reformierten und noch andere evangelische Kirchen. Es gibt mittlerweile ja auch viele Muslime in den Niederlanden, vor allem aus Marokko. Mhm. Und es gibt auch sehr viele ohne Bekenntnis in den Niederlanden. Aber die Beatrix zum Beispiel, sie war natürlich reformiert, das muss man ja quasi als Oranier sein, aber sie hat kein Problem mit so einem Katholiken wie den Hüb Oosterhuis, einfach, ja, das war ihr Haus- und Hofprediger sozusagen.
Lustig eigentlich, ja, also interessant, nicht lustig, also wirklich.
Ja, und das ist meine kleine Song Contest Geschichte zum Schluss. Ich dachte mir, so rund um Weihnachten, so ein bisschen kirchlich, ja. Und jetzt wünschen
Tannenbaum
wir...
Tannenbaum und jetzt.
Ja, und wir wünschen euch natürlich alle...
Merci, Chérie. Das heißt Merci, Chérie.
Warum sagst du das nicht gleich? Wie heißt Merci, Chérie auf Griechisch?
Merci, Chérie auf Griechisch?
Ja, wie sagt man auf Griechisch?
Ich glaube, da wird man sowas nicht benutzen.
Sagt man nicht, oder wie sagt man, ich liebe dich auf Griechisch?
Ευχαριστώ αγάπημο, würde man dann vielleicht sagen.
Ja, aber sage es mir so, dass ich daran glaube.
Ευχαριστώ αγάπημο.
Ah, merci, chérie.
Missing Link.